Ah, jetzt geht's. Okay, läuft.
Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit.
Dass ich das nochmal sagen darf, das Rasengeflüster, und in der Leitung ist Sebastian Schuppan. Und ich darf sagen, der Vorstand Sport vom Zweitligisten Würzburger Kickers. Sebastian, muss ich dich ab sofort siezen? Also dann würde ich jetzt damit anfangen.
Nein, aber das fühlt sich auf jeden Fall richtig komisch an gerade, dass du sowas sagst. Und wie gesagt, wir haben ja gerade schon hier bei den Toneinstellungen, da, das hatte ich schon vergessen. Also Schande über mein Haupt, wie schlecht ich vorbereitet war jetzt
ja,
hier.
Aber, ja, in einer Woche vergisst man das mal schnell. Also ich frage mich ja, ich wache manchmal wirklich nachts auf und frage mich, was war am 29. Juni in meiner Verabschiedung falsch? Als ich gesagt habe, Sebastian, wir hören uns, wir wissen noch nicht genau wann, aber wir hören uns. Und dann ein geschlagenes, knappes halbes Jahr später, genau ein halbes Jahr später, hören wir uns wieder. Kinder, wie die Zeit vergeht.
Ja, wirklich. Also da ist echt eine Menge passiert dazwischen. Und also wir haben ja zum Glück ein bisschen Zeit, aber ja, das sind wirklich Ereignisse gewesen, die sich überschlagen haben teilweise. Und die haben mich auch umgehauen und ja, viel erlebt in dieser Zeit, Jens, das kann ich dir sagen. Also, aber da werden wir nochmal näher drauf eingehen.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also wir haben folgenden Schlachtplan in den letzten Tagen entwickelt. Wir werden jetzt 2 Folgen noch aufzeichnen und werden es nochmal so schön wie möglich machen. Wir haben uns jetzt nochmal ein Bierchen rausgeholt. Keine Angst, es ist jetzt nicht Dienstagvormittag, wo wir früh um 8:30 aufzeichnen, sondern wir zeichnen Montagabend auf und da darf man sich, glaube ich, zur Feier des Tages auch nochmal ein Bierchen rausholen. Das ist mein symbolisches Aufstiegsbier für dich, Sebastian, was ich mit dir gerne Anfang Juli gezischt hätte, was nicht möglich war. Das machen wir heute. Und es werden unsere beiden Abschiedsfolgen sein, aber wir machen das mit viel Freude und mit viel Herzblut, weil dazu kannst du jetzt auch gleich was sagen, also ich will ja jetzt hier nicht die Vorrede machen, als Vorstand Sport bei den Würzburger Kickers kann man jetzt nicht wöchentlich bei einem Podcast mitmachen.
Ja, also wenn man die Zeit hätte, dann könnte man vielleicht sogar theoretisch schon, aber es ist wirklich so, dass der Job extrem zeitaufwendig ist und dass ich momentan ja jeden Tag wirklich erst spät heimkomme und ich einfach jede freie Sekunde, die ich habe, dann natürlich in die Familie stecke, weil die natürlich jetzt sich extrem umschaut, dass es sich extrem geändert hat, quasi vom Spieler jetzt zu einer Position, wo so zeitaufwendig ist, dass man es eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen kann und deswegen, ja, also geht's von der Zeit her einfach nicht.
Also, das Rasengeflüster wird es weitergeben. Wir werden auch im Jahr 2021, ich muss mal kurz über nachdenken, ja, 2021 wird das irgendwie weitergehen. Ich versuche es weiterzumachen mit Interviews, vielleicht mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und vielleicht ist ja in größeren Abständen auch Sebastian immer mal wieder mit an Bord. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, ich will unsere Idee nicht einschlafen lassen. Die Idee, die irgendwann, ich habe mal nachgeschaut, im Herbst 2017 aufkam, da habe ich beim Rasenfunk bei Max dein Interview gehört über deine Karriere und dachte, Mensch, der Sebastian kann nicht nur geradeaus Fußball spielen, sondern er kann auch geradeaus reden. Das wusste ich auch schon zuvor. Du warst einer der Fußballer, die dann nicht wirklich eine Phrase nach der anderen aneinander gereiht haben, sondern die wirklich auch ein bisschen ja dezidierte Antworten gegeben haben nach einem Fußballspiel, aber auch im Trainingslager. Und dann haben wir uns zusammengetan, haben im Sommer 2018 dieses Projekt gestartet. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich freue mich jetzt wirklich noch auf diese 2 Folgen, die wir gemeinsam bestreiten werden. Wir haben uns vorgenommen, über deine Karriere zu sprechen, über das, was im letzten halben Jahr passiert ist. Und dann in der Silvesterfolge nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, was in diesem Jahr passiert ist, in diesem Jahr 2020. Vielleicht auch nochmal unsere persönlichen Highlights rausholen, unsere persönlichen Momente, die Sporthighlights besprechen. Das, was wir eigentlich immer getan haben, über die Höhen und Tiefen des Jahres zu sprechen. Einverstanden?
Ja, absolut. Ich möchte auch nochmal sagen, also wie stolz mich das trotzdem macht, wie wir es dann und wie viele Folgen es geworden sind und dass wir das auch so in dieser Regelmäßigkeit haben abbilden können. Ich glaube, das können auch nicht am Ende gar nicht so viele Podcasts von sich sagen, dass sie dann so regelmäßig in diesen Abständen gekommen sind und ja, also ich würde es jederzeit wieder so machen und mir fehlt das auch definitiv, auch einfach mal so zu reden, weil ne, momentan geistern da natürlich ganz, ganz andere Themen bei mir rum und ich sehe Sachen auch aus anderen Perspektiven, aber es fehlt mir einfach mit dir hier einmal die Woche zu reden und dementsprechend bin ich auch wirklich ein bisschen stolz auf das, was wir in den Jahren zusammen gemacht haben.
Kannst du auf jeden Fall und wie gesagt, wir müssen und wollen diese Pflanze gerne am Leben erhalten. Ich habe natürlich mitbekommen und wir haben mitbekommen, was so abging, auch in den sozialen Netzwerken. Das ist ja nun heute in dieser Zeit so an der Tagesordnung, dass dann auch gerne mal gemotzt wird. Und ja, sicherlich, ich habe es ja auch immer mal wieder gesagt, das tat und tut mir auch alles leid, dass wir uns ein halbes Jahr lang nicht so wirklich melden konnten. Aber alleine werde und wollte ich das Rasengeflüster nicht machen und deshalb hat es erst heute wieder geklappt und wie gesagt, ich wollte und das war mir wichtig, mit Sebastian das Ganze, unseren Part auf jeden Fall zu einem Ende führen und ich glaube, das wird uns gelingen und das werden wir jetzt auch gestalten und ja, Sebastian, lass uns mal in medias res gehen, wie es immer so schön heißt. Was war denn eigentlich los? Also ich erinnere mich, ich spule noch mal ganz zurück, 4. Juli 2020, ich habe den Schluss verfolgt, du verwandelst den entscheidenden Elfmeter gegen den Halleschen FC, Jubeltrubel, Heiterkeit in Würzburg. Dann haben wir kurz überlegt, ob wir vielleicht irgendwie noch mal aufnehmen und dann war aber lange Zeit gar nichts.
Ja, also klar. Also über die Tatsache des letzten Spiels werden wir wahrscheinlich dann nochmal irgendwie ein bisschen ausführlicher reden, aber es war jedenfalls vorbei und ich hatte vorher schon auch in der Corona-Zeit, und das habe ich nicht großartig öffentlich gemacht, weil es einfach auch mir nichts gebracht hätte, aber schon extreme Knieschmerzen gehabt in meinem operierten Knie. Das hat sich dann relativ stark entwickelt und ich habe wirklich mit relativ großen Schmerzen gespielt und ja, war dann so, dass das Ende natürlich dann explosionsartig war und ich aber das trotzdem nicht aus den Augen verloren habe und das dann natürlich eine Sache war, die mit der Berufsgenossenschaft abgelaufen ist und das war dann quasi wie so eine Art schwebendes Verfahren und ich konnte mich nicht dazu äußern und dann war es mir wirklich unangenehm, weil es war ja für uns beide auch nicht möglich gewesen, über die ganze Sache zu sprechen, ohne das mit dieser Verletzung zu erwähnen und ich weiß, dass das für alle ganz unbefriedigend war, aber das hat sich auch durch Corona, weil die BG da natürlich auch viele ganz andere Sachen zu tun hat, unheimlich lang gezogen. Es wurden immer wieder Termine gemacht im Wochen- oder Monatsrhythmus und dementsprechend konnte ich auch, wenn ich wollte, mich dazu nicht so gut äußern und das hat sich dann eben aufgeklärt, erst relativ spät, dann kurz bevor ich dann angestellt wurde von den Würzburger Kickers und dann ging es Schlag auf Schlag und es hat mir definitiv sehr leid getan. Du warst vor allen Dingen der mir am meisten leid getan hat, weil du halt in der Schwebe hingst so ein bisschen und natürlich den Sachverhalt, den kann man eigentlich auch nicht so richtig nachvollziehen, weil ja keiner in so einem Prozess richtig drinsteckt, keiner kann sich da reindenken, aber das ist eben, ja, da geht's eben um Sachverhalte, um Verletzungen und um Nachberechnungen und ganz viele Sachen, was halt sehr kompliziert ist und das habe ich auch nie verlangt, dass das irgendjemand sehr gut nachvollziehen kann, aber es tat mir im Endeffekt unheimlich leid und eben mir waren da leider aber so ein bisschen auch die Hände gebunden, von daher, ja, ist es einfach ein bisschen schwierig gelaufen, aber ich hoffe, dass wir jetzt da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten und einen schönen Abschluss finden können.
Definitiv, also wie gesagt, auch unsere Kommunikation war dann manchmal sicherlich auch schwierig, weil der eine vom anderen nicht so richtig wusste. Wir haben zwar da auch immer mal das so angedeutet, aber es ist natürlich für jemanden, der nicht dort direkt drinsteckt, das dann immer schwierig, das alles nachzuvollziehen. Und das war nicht immer einfach. Dann kommt noch Corona dazu. Wir wissen alle, das ist mit 2020 ein spezielles Jahr. Und wie Sebastian jetzt schon gesagt hat, für uns war es irgendwie ganz wichtig, das jetzt noch zu einem Ende zu führen, also mit uns beiden zu einem Ende zu führen und euch da draußen auch nochmal ein gutes Gefühl zu geben, dass wir uns jetzt hier nicht irgendwie verzankt oder verstritten hätten und einfach mal so die Segel streichen. Das ging einfach nicht. Und ich habe es versucht, mit dem einen oder anderen Zwischenruf euch das Ganze ein bisschen zu erklären, aber manche Dinge lassen sich dann erst im Nachgang aufklären und das hat Sebastian jetzt versucht und das nehmen wir dann so hin. Was für mich dann eigentlich klar war, als du zum Vorstand Sport berufen worden bist, das es schwierig ist, dann noch einen Podcast zu machen, wöchentlich. Da war die Entscheidung eigentlich quasi gefallen. Aber ich finde es gut, dass du für zwei Folgen auf jeden Fall nochmal zur Verfügung stehst. Und ja, du hast schon gesagt, wir wollen natürlich auch nochmal über die Höhen und Tiefen, über die vor allem vielen Höhen deiner Karriere sprechen. Ja, ich weiß, das hast du im Rasenfunk damals mit Max schon gemacht, aber jetzt ist ja die Karriere zu Ende. Also wir sind ja jetzt auch nochmal 3 Jahre weiter und ich glaube, das gebührt dir dann auch schon so, weil das Karriereende selbst war ja schon irgendwie anders, weil du hast ja auch damals nach dem Spiel gegen Halle und nach dem Aufstieg nicht so direkt kommuniziert.
Ja, das war halt alles auch ein bisschen schwierig, weil ich ja wusste, da wird es noch ein Thema geben. Es war eben unklar, oder der Berufsgenossenschaft war es eben in dem Sinne unklar, ob das denn mit meiner ersteren Verletzung ganz früh aus der Karriere zusammenhängt. Und deswegen auch dieses Trara, da mussten Gutachten erstellt werden und eben solche Sachen. Und deswegen habe ich mich nach dem Spiel dann auch, das war extrem schwer für mich, weil es natürlich sehr, sehr emotional war, ne? Also da wurden Gefühle freigesetzt, die ich so von mir selbst auch noch nicht kannte. Und das war eben dann schwer, dann irgendwie ruhig zu bleiben und da irgendwie einen Faden zu finden, weil ich eben wusste, da kommt jetzt noch was, wo ich selbst nicht weiß, in welche Richtung das geht. Und das hat sich dem dann jetzt aber auch gut geklärt. Und deswegen, war es wirklich teilweise, es war so ein Mix von wilden Emotionen, aber dann irgendwie auch wieder ein Zusammenreißen und sagen, sich nicht leiten lassen, sondern ruhig bleiben, kühlen Kopf bewahren und sehr schwer.
Nimm uns noch mal mit in den 4. Juli, in die Schlussphase des Spiels gegen den Halleschen FC. Und du hast es sicherlich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, aber es waren ja dann auch deine letzten Minuten deiner Fußballerkarriere und du schießt dort den wichtigsten Elfmeter deiner Karriere. Ja, verrat mir noch mal, was ist dir durch den Kopf gegangen? Wie siehst du das mit einem halben Jahr Abstand jetzt? Nimm uns noch mal mit an diesen Samstagnachmittag.
Na, also erstmal muss ich noch mal kurz vors Spiel gehen. Mhm. Da wurde mir schon relativ schnell klar, als ich die Aufstellung gesehen habe, ach du grüne Neune, das wird mega schwer, weil da habe ich keinen Sebastian May gesehen, da habe ich keinen Terence Boyd gesehen, da habe ich keinen Bentley Baxter Bahn auf dem Spielfeld gesehen und ich wusste, okay, die Jungs spielen jetzt nicht und die auf dem Platz stehen, also die werden um ihr Leben rennen erstmal, weil die lange keine Chance hatten und natürlich sowas eine extrem gute Motivation ist zu sagen, okay, den spucken wir jetzt mal richtig in die Suppe rein und die wollen hier feiern, nein, nein, nicht mit uns. Da wusste ich schon, okay, das wird alles andere als ein einfaches Spiel. Und so hat sich dann natürlich auch rausgestellt, wir extrem gezerrt von den englischen Wochen davor, weil wir haben natürlich so eine Art Rotation gefunden, die gut funktioniert hat, dass wir immer so 4-5 Positionen pro Spiel geändert haben. Aber man hat uns natürlich schon im Spiel davor beim 1-5 gegen Victoria angemerkt, dass der Akku einfach also kurz vor Ultimo war.
Ja. Und wir waren auf Reserve.
Genau, wir waren auf Reserve mit einem riesen Rucksack unterwegs. Mich hat's gewundert, dass es nicht schon eher kam, dieser Druck des was gewinnen könnens. Ne? Das kam ja wirklich erst bei uns relativ spät, was mich wirklich erstaunt hat, jetzt auch im Nachhinein, dass wir das so lange so gut durchgezogen haben. Und das gehört aber dazu, dass halt jede Mannschaft, wenn du dann was gewinnen kannst und kurz davor stehst, dann kriegst du nochmal so eine kleine Flatter. Und die hatten wir gehabt und ja, das Spiel war dann auch so, wie es war, extrem eklig und extrem unangenehm und wir legen beide Tore quasi vor von Halle und am Ende hatte auch wirklich kein Mensch ein Gefühl, dass wir irgendwie noch was starten können. Also wir waren einfach saft- und kraftlos, ne? Und dann dieser schlechte Ball vom Hermi, ich weiß noch ganz genau so, da hätte das ganze Stadion geraunt, wenn es voll gewesen wäre und gerade da springt dann irgendwie der Ball an die Hand und ich stand genau hinter dem Spieler, der Hand genommen hat. Und für mich war es in dem Moment eigentlich relativ klar, dass es Hand war. Im Nachhinein war es dann natürlich nicht mehr so klar. Da musste man auf jeden Fall nicht geben. Das war schon relativ hart aus Halles Sicht. Aber in dem Moment war mir relativ klar, okay, das war jetzt Elfer. Der hat die Arme so ein bisschen rausgenommen und hab mir sofort den Ball genommen, wusste, ich schieße. Das war klar. Die Verantwortung wollte ich keinem anderen aufdrücken. Also dann hätte ich damit umgehen müssen, das Ding halt nicht verwandelt zu haben. Aber daran habe ich komischerweise, und ich frage mich wirklich ganz oft noch, wenn ich abends so nachdenke und mal einen freien Gedanken habe, denke ich mir, warum hast du da eigentlich nicht mehr Gedanken darüber gemacht? Weil eigentlich wusste ich ja schon, dass wenn wir unentschieden spielen, dass eigentlich nichts passieren kann. Ne? Also die Gedanken habe ich mir aber überhaupt nicht gemacht und ich weiß nicht warum, weil ich eigentlich schon jemand bin, der eher zu viel nachdenkt als zu wenig. Und in dem Moment war es aber natürlich goldrichtig. Und ich bin immer noch überzeugt davon, dass ich davor mir gesagt habe, ey, irgendwie habe ich im Gefühl, es kommt noch ein Elfer, den du schießen musst. Ich wusste nicht, dass es im letzten Spiel ist, aber ich habe mich irgendwie moralisch drauf vorbereitet und das hat mir irgendwie geholfen, glaube ich. Ich bin da total ruhig geblieben und ich habe nur einmal tief durchgeatmet, habe dann nochmal kurz die Ecke gewechselt, weil ich eigentlich dachte, okay, links bin ich, kann ich am sichersten schießen in so einem Moment. Na, da überlegt man natürlich ganz kurz, okay, in welche Ecke kannst du ganz sicher schießen, so scharf wie möglich und so genau wie möglich. Und es war eigentlich links und irgendwie intuitiv habe ich mir beim Anlauf gedacht, okay, das wird der natürlich auch denken, in welche Ecke schießt der am besten. Deswegen habe ich mir mal für die andere entschieden und ja, war dann wirklich reine Intuition und habe auch relativ schnell, als ich den Ball berührt habe, habe ich schon gesehen, dass der Torwart unterwegs in die andere Ecke war. Dann nur noch laufen gelassen, alles. Und dann war es auch noch so, dass ich wirklich alles andere als sicher war, dass wir nicht noch ein Tor kriegen. Also bei so einem, in so einem Spiel ist das ja ganz oft schon passiert, ne, dass du dich irgendwie gefreut hast und schon lag der Ball wieder hinten drin. Es gab, glaube ich, sogar noch mal eine brenzlige Situation und also danach ist das sowas von mir aus mir rausgebrochen. Also ich wusste, ich bin sofort so Art zusammengebrochen. Ich kannte das gar nicht von mir. Ich bin wirklich zusammengesackt und da ist sowas abgefallen, was ich gar nicht so beschreiben kann. Da ist so ein Druck abgefallen. Nicht jetzt, dass die Leute mir jetzt so viel Druck gegeben haben, aber so ein innerlicher Druck an mich selbst, so quasi, ey, ne, so zum Abschluss wäre das natürlich noch mal extrem geil, sowas zu erleben und so dieser Druck ist dann von mir abgefallen und ich habe geheult wie ein Schloss und über bestimmt 45 Minuten, ich konnte gar nicht aufhören, also das war Wahnsinn, wirklich. Irgendwann habe ich einfach aufgehört, weil einfach keine Tränen mehr da waren, also es waren nicht, die Tränensäcke waren leer, ne? Da war einfach, ich habe immer wieder jemanden Neuen gesehen, wo ich dann gedacht habe, okay, oh Scheiße, also da sind wieder Emotionen, meine Kinder, meine Frau, meine Eltern, wer alles dann kam, Thorsten, hier der Besitzer vom Flyer-Alarm, der kam, also das, es gab immer wieder neue Explosionen quasi, so Emotionsexplosionen und das kann ich gar nicht beschreiben.
Bist du manchmal nachts noch wach vom Elfmeter und schießt den drüber oder träumst du von dem Elfmeter? Oder?
Nee, überhaupt nicht. In der Zwischenzeit ist auch zu viel passiert. Im Moment träume ich eher von anderen Sachen, von denen ich nicht gerne träume. Also ich würde lieber vom Elfmeter träumen, als von den Sachen, wo ich im Moment träume. Ja. Aber ich denke schon hin und wieder mal drüber nach, weil ich auch diesen Elfmeter, meine Frau hat das ja sensationell aufbereitet. Ja. Ich habe natürlich in diesem Moment überhaupt nicht dran gedacht. Genau, der ist momentan noch im Schlafzimmer, weil das Ding, wie soll man es nennen, den Ständer oder so, den haben wir noch nicht, dann müssen wir uns noch Gedanken machen, wie der aussehen soll, wo das draufsteht. Das ist in so einer Art Plexiglasscheibe mit dem echten Rasen, der ist durch so ein Gel oder was das ist, und so wie Gelee. Harz, okay, sagt meine Frau, Harz ist es. Und da ist auch so das Tornetz ausgeschnitten und über dem Ball drüber. Also das ist wirklich sensationell. Also das ist eine schöne Erinnerung. So, wenn ich schlafen gehe quasi, sehe ich den im Schlafzimmer, sehe ich den Ball immer noch. Und das ist ein cooles Gefühl. Also das wird mich immer daran erinnern.
Hat sich deine Frau dann nach dem Elfmeter sofort Gedanken gemacht, ja, wie können wir jetzt dieses wunderbare Stück sofort irgendwie archivieren, antiquieren, damit das auch lange noch ersichtlich ist und vielleicht auch für die Enkelkinder auch nochmal zum Geschichtenerzählen
reicht? Das irgendwie, ja. Ich frage mich, da bin ich ja wirklich unendlich dankbar, dass sie daran gedacht hat in diesem Moment. Ne? Da ich, also ich habe wirklich an alles gedacht, aber nicht jetzt daran, den Elfmeterpunkt auszuschneiden und also da werde ich hier unendlich dankbar auf Ewigkeiten sein, dass sie in diesem Moment daran gedacht hat, alles zu machen, den Ball zu behalten. Daran habe ich natürlich auch nicht gedacht nach dem Spiel, ne?
Das letzte Trikot?
Nur an Tränen. Trikot auch, habe ich alles. Das habe ich alles, also ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Ist der einzige Wermutstropfen vielleicht, dass man diesen wirklich sehr emotionalen Moment, und wer kann schon von sich behaupten, im letzten Spiel der Karriere den entscheidenden Elfmeter verwandelt zu haben, aufgestiegen zu sein und wirklich Glück pur erlebt zu haben. Also Peyton Manning zum Beispiel, also ich will jetzt nicht mit Peyton Manning zu vergleichen, aber er hat im letzten Spiel seiner Karriere den Super Bowl gewonnen. Und ich sag mir immer, das ist ein geiler Moment, so auf dem Höhepunkt abzutreten. Das klingt ja nicht vielen Sportlern. Ist der einzige Wermutstropfen vielleicht, dass eben keine Fans im Stadion sein konnten?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist was die Sache natürlich nochmal ins Unermessliche potenziert hätte. Mhm. Na klar, der Druck wäre natürlich auch nochmal größer gewesen. Wahrscheinlich, denke ich.
Glaubst du?
Vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre ich im Tunnel gewesen. Ich weiß es gar nicht. Aber es wäre natürlich viel, viel schöner gewesen, das mit den Fans zusammen zu erleben. Dann irgendwie die Gesichter gleichzeitig, während man selbst jubelt. noch der anderen zu sehen. So, das ist ja eigentlich immer das Coole, wenn man ein Tor schießt oder wenn man irgendwie, wenn ein schöner Moment passiert oder jemand anders ein Tor schießt und man rennt in die Kurve und man sieht so die anderen Gesichter, ne? Das ist ja so dieses, da sieht man einfach, wie glücklich und wie froh und was für Emotionen. Das löst ja in einem so eine Explosion von Hormonen irgendwie oder von Einschüssen aus. Das ist eigentlich das Schöne, ne? Und so siehst du halt deine Mitspieler. Das ist natürlich auch cool, wie so eine Mannschaft dann reagiert. Aber mit Fans ist es natürlich ja nicht zu vergleichen. Also das ist schon schade, klar. Auch nachher die Aufstiegsfeier war natürlich Corona geprägt, ne? Wir haben es natürlich versucht, so gut es ging, aber es war ja natürlich nicht so, wie man normalerweise einen Aufstieg feiern sollte und kann.
Wir wollen ein bisschen zurückblicken auf 16 Jahre Profilaufbahn von Sebastian. Du hast 164 Mal in der zweiten Liga, 180 Mal in der dritten Liga gespielt für Cottbus, Paderborn, Dresden, Bielefeld und Würzburg. Bist 5-mal aufgestiegen. Wahnsinn, wer kann das von sich behaupten? Nebenbei hast du noch ein Fußballmanagement-Studium absolviert. Also du hast eine Familie gegründet in deiner Fußballerzeit, zweifacher Papa. Also du hast so einiges erreicht. Angefangen hat alles, wenn ich richtig informiert bin, am 10. Dezember 2004. Freitagabend, Heimspiel mit Energie Cottbus gegen den Karlsruher SC. Und in der 76. Minute musste ich ja der Co-Trainer von Energie Cottbus, also der Co-Trainer von Patrick Sander, zugerufen haben an die Ersatzbank und gesagt haben, jetzt kommst du rein, Sebastian.
Ja, Thomas Hossmann war es, der jetzige Trainer vom FC Magdeburg. Der hat mich gerufen und wir kannten uns ja sowieso schon. Ich bin mit seinem Sohn zur Schule gegangen. Also das war schon erstmal ein cooler Moment, dass er mich da in dem Moment geholt hat. Und ja, an das Spiel kann ich mich immer noch gut erinnern, dass ich da schon relativ schnell gemerkt habe, ey, da geht was, da kannst du mitspielen. Ne? Du musst halt frech sein und das ist nicht leicht. Die sind natürlich alle schon ein bisschen weiter als du, aber musst halt irgendwas reinwerfen, was dich besonders macht. Und das war ja halt damals in Cottbus, hat es ja keiner geschafft, so von der Jugend. Ne? Ich war wirklich, hatte das Glück halt, dass Patrick Sander ganz viele Spiele in der A-Jugend von mir gesehen hatte, als Co-Trainer natürlich von Ede Geier damals. Hat er sich da natürlich immer informiert und hat dann halt wahrscheinlich gedacht, okay, wenn ich jetzt mal Trainer bin, dann werfe ich den halt einfach mal rein, ne? Der hat irgendwie Potenzial. Und da gehört auch Glück dazu, ne? Immer bei jedem zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und der hat mich da halt unheimlich gepusht und das hat mir natürlich geholfen und dann hat es nicht lange gedauert, dann habe ich auch das erste Mal von Anfang an gespielt und ja, das waren echt schöne Momente in seinem Heim, in seinem Verein, wo man dann halt aus der Jugend rausgekommen ist und da schon schöne Jahre verbracht hat, dann da den Durchbruch zu den Profis zu schaffen. Also da ist schon mal der erste Step gewesen, so von so einem Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
4-1 habt ihr damals gewonnen gegen Karlsruhe. Jean Dandy hat übrigens damals auch einen Elfmeter verschossen, kurz vor Schluss. Als du reinkamst, stand es auch schon 4-1. Also die Messen waren quasi gesungen. Mit was für einem Gefühl geht man dann aus so einem Abend heraus? Ist man da auch voller Glücksgefühle, wenn man sagen kann, okay, ich habe jetzt mein erstes Zweitligaspiel absolviert?
Ja, also das war auch wieder so ein Mix aus ganz wilden Emotionen. Ich habe meinen Vater dann nach dem Spiel gesehen, da hat er auch geweint nach dem Spiel, weil er einfach auch...
Der ja auch selbst Fußballer war.
Genau, der war selbst in der DDR in der zweiten Liga gespielt hat. Der hat dann natürlich auch viel reingesteckt, ne? Viel, also auch viel aus dem rausgemacht, ne? Viel Zeit investiert, viele Fahrten, mich überall hingefahren, mein Opa dazu noch. Also die waren dann natürlich alle auf der Tribüne und das war schon allein ein schöner Moment für die Familie, das so zusammen zu genießen. Aber da war natürlich trotzdem der Ansporn groß, dann da zu bleiben. Ich glaube, ich habe am selben Wochenende noch in der zweiten gespielt dann, weil für mich das klar war, okay, jetzt weiter Gas geben, ne? nicht ausruhen, sondern weiter spielen und sich empfehlen. Und von daher war das auf jeden Fall echt cool. Das hat extrem Spaß gemacht. Ne? Du hast ja davor trotzdem, damals war das ja noch nicht so wie heute. Heute gibt es A-Jugendmeisterschaften, die spielen schon vor 6.000, 7.000 Zuschauern irgendwo, ne? In so einem kleinen Stadion. Damals, was haben wir da in der A-Jugend in Cottbus, haben wir vor 40 Eltern gespielt vielleicht und irgendwie, weiß ich, zwei Spielbeobachter, die da noch da waren und dann haben sich die Eltern gegenseitig beleidigt auf der Tribüne, jeder irgendwie für seinen Sohn war und also das war halt so, das war halt schon, für mich war das halt immer eine Riesenüberwindung. Ich war mal extrem nervös vor den Spielen, weil ich das einfach nicht gewohnt war. Ne? Das hat mir dann schon zu schaffen gemacht auch. Deswegen, also ich habe dann meine Leistung hin und wieder sehr ordentlich gebracht, aber hin und wieder auch mal absolut unterirdische Spiele geliefert, weil ich einfach mit dem Druck da auch nicht klar kam.
Wie hast du das geregelt bekommen?
Lange Zeit nicht, ehrlich gesagt. Also lange Zeit immer mal wieder gut und dann aber auch mal wieder schlecht. vielleicht ist es auch normal, ne? Ein junger Spieler ist dann eben nicht so konstant, wie man sich das selbst vorstellt und wie sich der Trainer auch wünscht, aber ja, damals war das ja immer noch so was Besonderes, als junger Spieler das zu schaffen. Ne? Heute gibt's ja viel mehr Spieler, die schon mit, ist das ja normal, wenn du mit 18 Bundesliga spielst oder zweite Liga. Ne? Da gibt's ja einfach zu viele mittlerweile. Aber damals war das noch was richtig Besonderes und du musstest dir ganz anders die Sachen in der Mannschaft erarbeiten. Da würden Jungs heutzutage gar nicht mehr zum Training kommen, wenn die wüssten, was wir da damals alles machen mussten.
Also, es gab noch Hierarchien. Ne?
Es gab richtig Hierarchien. Also, und ganz klar, und ich finde auch, jetzt im Nachhinein immer noch so, dass das damals gut war, weil ich immer finde, dass man als junger Spieler sich seine Sporen erstmal verdienen muss. Also das ist für mich wie in jedem Job so. Du kannst nicht kommen und kannst fordern und sagen, hier, lass uns mal so machen und so, sondern erstmal arbeiten und zeigen, was man drauf hat. Und irgendwann, wenn man mal was geleistet hat, dann kann man auch mal was sagen. Aber also ich bin da wirklich immer noch der Vertreter, dass ich denke, erstmal Leistung und dann gucken.
Ja, aber Sebastian, wenn du heute teilweise in der B-Jugend schon der King vom Erdbeerring bist, dann teilweise habe ich gelesen, in Bundesliga B-Jugendmannschaften verdient der ein oder andere Spieler sogar schon 9.000 Euro brutto. Ja, Wahnsinn. Also die Zahl kenne ich nur vom Hörensagen, was das Gehalt betrifft. Also ganz ehrlich. Und ich sag mal, das sind ja Heranwachsende. Also dass die vielleicht irgendwann als Fußballer die Zahl dann mal und ein Vielfaches von der Zahl verdienen, gerne, aber als B-Jugendlicher, schwierig.
Ja, das ist eben auch das Problem, dieses Fangen von jungen, guten, talentierten Spielern, das fängt eben jetzt schon so früh an, ne? Weil natürlich alle Berater schon unterwegs sind und die 14-, 15-Jährigen sich schnappen, aber ich meine, das ist auch so dieser Markt, ne? Wenn du es nicht machst, macht es jemand anders und das ist halt das Problem, dass das alles schon so zeitig gemacht wird, dann gibt es natürlich Annehmlichkeiten, die Spieler schon genießen, die wir damals noch nicht mal bei den Profis hatten, ne? Also so, die haben teilweise Trainingsbedingungen, die gibt's nicht in der, oder die gibt's in der zweiten Liga nicht, die zweiten Mannschaften oder die A-Jugend, ne? Mhm. Und dann musst du mal überlegen, dann kommt halt so ein Spieler, bekommt halt ein Angebot von, weiß ich nicht, vielleicht Halle, Zwickau, irgendwas, ne, Mannheim oder so, und dann kommt er da hin und sagt, ja, aber was ist denn das jetzt hier? Was soll ich denn hier machen? Hier gibt's keinen Kraftraum, hier gibt's nicht so einen hoppliger Trainingsplatz. Das ist eben schon ein Problem, dass die Jungs da eben schon sehr zeitig ein bisschen verwätschelt werden, genau, und, aber wie gesagt, da ist auch wieder die andere Sache, wenn du es nicht machst, dann machen es andere und die Spieler entscheiden sich halt teilweise dafür, weil das denen wichtig ist heutzutage, sich selbst zu verbessern in diesen Regionen und wenn du es nicht anbietest, hast du halt Pech, da kriegst du die Spieler nicht, das ist halt ein Teufelskreis so ein bisschen und ich weiß gar nicht so recht, wie man dem entfliehen kann.
Teilweise wirklich ein Fluch und ein Segen. Natürlich will man eigene Spieler hervorbringen und ich merke das ja jetzt hier gerade auch in Dresden, wenn eigene Spieler es schaffen in die erste Mannschaft, dann ist das immer noch mal ein emotionalerer Moment, als wenn es Spieler schaffen, die gerade erst im Sommer gewechselt sind. Das ist einfach so. Aber natürlich werden die wirklich schon gepampert und verwöhnt und kriegen dort Dinge in diesen ganzen Nachwuchszentren, wo man sagt, boah, die sind teilweise verwöhnt und ja, der deutsche Fußballnachwuchs an und für sich aktuell ist ja momentan auch kein so großes Prädikatssiegel. Das muss man ja einfach so sagen. Aber lass uns mal zurückkommen zu deiner Karriere, weil da interessiert mich dann doch noch einiges. Ist so eine Sache, die dich ein bisschen ärgert im Nachgang, dass es nicht geklappt hat mit einem Bundesligaspiel? In Cottbus war ja durchaus die Chance da.
Ja, das ärgert mich schon. Ich meine, wenn es jetzt ein Bundesligaspiel wäre, weiß ich gar nicht, ob ich mich so viel besser fühlen würde, wenn ich jetzt irgendwie eins gemacht hätte. Aber ich glaube, ich hätte damals schon das Potenzial gehabt, wenigstens ein paar zu machen, wenn ich die Verletzung in der Vorbereitung damals nicht gehabt hätte auf die erste Liga. Also wir sind ja aufgestiegen und in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, habe ich weiß nicht, ich glaube 24, 25 Spiele gemacht.
Das ist der Bestandteil gewesen.
Nicht alle von Anfang an, aber ich wurde halt eigentlich fast immer als Erster eingewechselt. Und da hatte ich ja schon einen Anteil dran und dementsprechend hätte man natürlich davon ausgehen können, dass ich dann auch eine Stufe weiter oben zumindest Chancen als Einwechselspieler kriege. Und das war halt dann so, die Verletzung hat mich so, das hat mich so aus der Bahn geworfen. Das war echt im Nachhinein echt nicht mehr feierlich. Das hat mich wirklich so viel Zeit und so viel Potenzial meines Körpers irgendwie gekostet, weil ich konnte wirklich nichts mehr. Ne? Ich hatte ja einen einfachen Meniskuseinriss und danach mit der OP habe ich mir irgendwie Bakterien ins Knie geholt und man wusste erst gar nicht, warum das immer wieder dick wird und ganz, ganz fies und das hat sich echt über Wochen, Monate hingezogen und ich habe so Antibiotikum über 4 Wochen genommen. Ey, ich sah aus, wenn ich das Mannschaftsbild heute bei meinen Eltern im Haus unten in der Garage sehe, dann denke ich, also das, ich bin da wirklich wie ein Geist, habe ich da gestanden beim Mannschaftsfoto und das hat mich halt, ich habe mindestens nochmal so lange gebraucht, wie ich verletzt war. Man sagt ja immer, das ist so eine Faustregel, ne? Aber man kann ja auch schneller zurück sein. Aber ich habe wirklich bestimmt, insgesamt hat mich das bestimmt 8-9 Monate gekostet, bis ich so halbwegs wieder ein Spieler war, den man hätte einwechseln können. Und dann war die Saison eben schon im absoluten, in der heißesten Phase. Und ja, das hat ja dann gut funktioniert. Wir haben ja dann den Klassenerhalt geschafft. Und im zweiten Jahr wurde Patrick Sander dann richtig schnell entlassen. Da gab es dann mit dem Ulrich Lepsch ein bisschen Probleme und so ein kleiner Machtkampf und dann wurde es ganz schnell ausgetauscht und dann war es vorbei, dann kam Bojan Prasnica, da ging gar nichts und dann musste ich dann auch irgendwann weg. Also ich finde es wirklich schade, ich glaube, wenn ich die Vorbereitung richtig durchgezogen hätte ohne Verletzung, dann hätte ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, 7-8 Bundesligaspiele oder so, vielleicht. Aber ob ich mich da jetzt viel besser fühlen würde, Jens, ich weiß nicht, glaube nicht.
Ich habe übrigens mal neulich von dir eine Autogrammkarte, die hat irgendeiner, weil ich irgendwas gegoogelt hatte, hatte irgendeiner aus der 2006-Saison eine Autogrammkarte von dir angeboten bei eBay, also aus Cottbuser Zeiten. Lustige Frisur, die du damals hattest, muss man wirklich sagen.
Das war so eine, voll up-to-date.
Ja, Top-Frisur, also wirklich. Dann ging es nach Paderborn. War Paderborn so, wenn du rückblickend sagst, naja, die Station, wo man sagt, hätte ich mir eigentlich ersparen können. Klar, wusstest du vorher nicht, aber war jetzt nicht der Knall im All.
Nee, das stimmt. Ich bin im ersten Jahr dann zwar trotzdem mit aufgestiegen, habe dann, glaube ich, ich hatte, glaube ich, 14 Spiele oder so in dem Jahr gemacht. Das war auch schwierig. Also ich habe noch so viel mitgenommen aus der Zeit. Natürlich habe ich da meine Frau kennengelernt am Ende des Vertrages. Aber ich habe noch so viel Kontakt auch zu den Jungs, mit denen wir damals, also das war so eine dufte Truppe jetzt im Nachhinein auch, dass wir... Also ganz viel mit Sören Gonta habe ich noch richtig viel Kontakt, mit Sören Brandy habe ich natürlich da zusammengespielt. Dann mit Enes Alushi hatte ich noch Kontakt, mit Pavel Dotschew. Klar, wir haben jetzt auch schon wieder ein paar Mal gegeneinander gespielt und haben telefonieren auch hin und wieder mal. Also so, da gibt es noch so viele Spieler, mit denen ich da, wenn ich die sehe, mit Serjan Güvenisik, der ist jetzt Berater, mit dem habe ich damals zusammengespielt. Und da gibt es so viele Leute, mit denen ich mir einfach, wenn wir uns treffen, freue ich mich einfach. Florian Mohr, mit dem ich immer noch sehr, sehr gut befreundet bin. Also es gibt wirklich unendlich viele Leute, wenn ich die jetzt sehen würde, auch andere, die ich jetzt nicht genannt habe, da würde ich mich richtig freuen einfach. Also von daher sehe ich das gar nicht so als geschenkte oder als verschenkte Zeit an, aber
es also war es menschlich super, aber super. Sportlich, sage ich mal,
bin
jetzt
ich
so.
Nicht, nee, das lag aber auch an mir so ein bisschen. Ich bin da wirklich nicht so richtig, ich war da natürlich das erste Mal weg, das spielt man immer so ein bisschen herunter, aber das hat schon irgendwie was hinterlassen bei mir irgendwie. Ich war da mit mir selbst auch nicht so richtig im Reinen irgendwie. Da habe ich einfach auch nicht so gute Leistung gezeigt, dass man mich hätte auch immer einwechseln müssen und bringen müssen. Ich habe es im Training immer ganz gut gemacht, aber in den Spielen war ich wirklich, nee, da habe ich mir selbst nicht so gut gefallen und dann war mir auch irgendwann klar, okay, du musst jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und du musst jetzt irgendwie wieder von unten anfangen, dich hochzuarbeiten und ja, zum Glück kam dann Matthias Mauksch irgendwann um die Ecke und hat mich immer wieder angerufen und hat gesagt, ey komm, das machen wir, ne?
Ich hab das, dich, das kann auch der Mauke, oder?
Also, der Mauke, das, kann ich, das hat er in Perfektion beim Fiello dann noch gemacht.
Ja, beim Fiello muss er ja das Gleiche abgefahren haben. Also ich glaube, das so ein bisschen nervig, so ein bisschen Art Versicherungsvertreter, das kann er. Haben die nochmal über den Vertrag nicht so oft nachgedacht?
Mich muss er nicht so überreden, wie er Fiello überreden
muss. Ja, aber bei Fiello also war es, glaube ich, schwierig.
Bei Fiello war es sehr schwierig, genau. Ja. Und bei mir war es nicht so schwierig. Ich hatte, weiß gar nicht, was ich damals hatte. Ich glaube, ich konnte Erfurt machen können. Ich hätte Dresden machen können und ich hätte sogar, glaube ich, Düsseldorf machen können, aber das war noch nicht ganz spruchreif, also das war eher noch so ein Gedanke, aber das war eigentlich nicht lange überlegt, weil Dresden natürlich auch meiner Heimat genauso nah ist wie Cottbus eigentlich, also ist so ziemlich in der Mitte und ja, das hat sich halt von Anfang an sehr, sehr gut angefühlt und ich dachte, okay, das ist perfekt, also so ein geiler Verein. Du wirst jetzt da nicht als Hoffnungsträger verpflichtet, ne, und musst jetzt hier den ganzen Druck irgendwie stemmen, sondern kannst da so ein bisschen im Schatten der Spieler, so wie Fiello zum Beispiel und Esswein, die wir dann hatten und ne, anderen erfahrenen Spielern, die da schon da waren. Da kannst du halt so ein bisschen wachsen und kannst deinen Teil dazu beitragen. Das war schon so von der Idee her ganz gut.
Ach, ganz ehrlich, weil du jetzt Esswein erwähnst, ich habe den neulich mal in sein Haus gesehen, dachte ich mir, ach Mensch, Alexander Esswein, auch ein bisschen verschenkt. Also der war nun wirklich mit sehr, sehr viel fußballerischem Talent gesegnet.
Und, ich weiß gar nicht, ob er so verschenkt ist, wenn man guckt, der hat fast 200 Bundesligaspiele. Ne?
Also, ja, aber ich glaube, der hat jetzt schon ein bisschen Sandhausen und nicht mal mehr von Anfang an, weiß ich nicht. Oder sehe ich
ja,
das
ja, der hat halt das, nee, ja, ich glaube schon, dass es, also ich meine, also ich mich hat die Zahl dann nachher 200 Bundesligaspiele knapp, hat mich dann schon, habe ich dann schon so ein bisschen überrascht, weil man ja nicht immer alles im Kopf hat. Ne? Also ich dachte dann schon, ey geil, 200 Bundesligaspiele ja, ist ja, doch ist super, also ne, die würde ich sofort nehmen, natürlich. Und klar, er war immer, hat dann immer so gewandelt, Erstligaspieler und zweite Liga hat er dann fast nie versucht. Ne? Das ist jetzt das erste Mal, glaube ich, so, dass er das überhaupt in der zweiten Liga spielt. Soweit ich mich nicht täusche, ich glaube, das sind seine ersten Zweitligaspiele jetzt.
Und
ich glaube ja. Und deswegen, ja, bin ich auch gespannt, wie er es da jetzt macht.
So, Dresden war mit das Emotionalste, oder? Also das Positive als auch das Negative. Du hast ja alle Ausschläge hier kennengelernt.
Ja, ich habe es ja schon, also in der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, okay, ich bin ja davor so ein bisschen, weiß nicht, ob ich sogar blauäugig reingegangen bin. Ne? Ich dachte halt, ja, das wird halt cool mit den Fans und so. Ne? Das ist immer gute Stimmung und so. Aber klar, ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, okay, also hier herrscht dann schon auch ein gewisser Erwartungsdruck, den die Leute dann an den Tag legen, was auch deren gutes Recht ist und was auch so eigentlich gut ist, ne, die hohe Erwartung zu haben. Aber dann habe ich schon gedacht, okay, also das könnte auch schief gehen vielleicht, weil das wir waren natürlich irgendwie komplett neu zusammengestellt. Ne, Mauke, der hat ja dann damals einen schönen Tabula Rasa gemacht da mit der alten Mannschaft, die im Jahr zuvor dann noch gespielt hat. Und da wurden extrem viele neue geholt. Das hätte natürlich auch
damit kann man sich
auch in die Hose gehen können. Und das hat ja auch am Anfang gar nicht so überragend geklappt. Nee. Ne? Das war ja also schlecht, mehr schlecht als recht. Also so im Mittelfeld mal gute Phasen, mal wieder schlechtere Phasen. Und ja, das plätscherte dann irgendwie vor sich hin. Und dann irgendwann haben wir da mal so eine Serie gehabt von, ich glaube, 6 Spielen oder so, wo wir gewonnen haben. Oder 5, 6 Spielen, glaube ich. Das war dann auch so die Phase, wo Mauke eigentlich schon ein bisschen in Kritik geraten war. Und dann haben wir aber das rausgehauen und diese Serie. Und ja, da hat man dann so gemerkt, okay, na, vielleicht, wenn die anderen nicht wollen, dann machen wir es doch am Ende. Ja, dass dann nochmal der Trainerwechsel, der hat uns da echt nochmal hart getroffen, weil Mauke auch echt, Mauke war irgendwie so ein, ja, wie soll man sagen, nach außen hin so ein bisschen so ein Kauz, ne, so ein bisschen kauzig, so ein bisschen brummbeerig dahergekommen, aber innen so, also ich fand Mauke immer extrem cool, muss ich sagen, der hatte halt so eine eigene Art, auch ein bisschen alte Schule, hat mir immer gut gefallen und wir haben auch letztens mal telefoniert, also ich habe mit Mauke immer noch regen Kontakt, wenn ich sehe, dass er irgendwo ein gutes Ergebnis erzielt hat oder irgendwo nochmal, auch wo er jetzt bei Lotte war, habe ich ihm gratuliert und hab mich gefreut für ihn.
Also, aber ich glaube, dort hat er nicht hingepasst. Mauke ist, glaube ich, entschuldige, dass ich das jetzt so sage, ein Ossi. Also und der passt hier eher in den Osten als, ich sag mal, nach Lotte. Wobei in Lotte hat ja auch die Fußballlehrerin nicht funktioniert. Also von daher muss ich Mauke da nichts vorwerfen lassen. Aber Ralf Lohse, hat der es dann einfach laufen lassen? Also weil du sagst, naja, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass euch dieser Trainerwechsel dann gehemmt hat. Also weil mit Ralf Lohse ging es dann schnurstracks so weiter.
Ja, nee, ich glaube, Ralf Lohse war der perfekte Mann in diesem Moment. Gar nicht, ob Steffen Menze das dann damals so bewusst gemacht hat mit Ralf Lohses Art dann halt, weil der halt so, der hat schon den Druck von der Mannschaft genommen, ne? Das muss man schon sagen, mit seiner Art so, dass er gesagt hat, Männer, ruhig bleiben und ne, wir machen das und hat halt gut zugeredet. Also das war schon cool, das hat er schon gut gemacht und ja, da hat das dann so ein bisschen laufen lassen, möchte ich nicht sagen, aber da hat uns halt machen lassen, ne? Also da hat gesagt, hey Männer, ich weiß, dass ihr das hinkriegt und ja, macht einfach, macht euer Ding. Und dann hat er den Druck so gut von uns weggehalten und ja, dann hat es echt in einem dramatischen Finish, hat es dann gut funktioniert.
Osnabrück. Also Osnabrück werde ich immer wieder mitnehmen. Also dieses Spiel, beide Spiele zu kommentieren, aber das Rückspiel sowieso, also das war ja großartig.
Dann auch Offenbach, ne? Offenbach war ja schon erstmal eine Hausnummer.
Ja, Ja, also auf jeden Fall. Also die ganzen letzten 2-3 Spiele, das waren ja alles Nummern. Du hattest ja eigentlich in Babelsberg, also für die, die jetzt nicht so mit Dynamo-Form sind, spielst du unentschieden und hattest eigentlich alles vergeigt am drittletzten Spieltag. Und Rot-Weiß Erfurt holt dich dann nochmal zurück aufs Silbertablett. Ja, es war verrückt und auch eine sehr geile Aufstiegsparty, an die ich mich sehr gerne erinnere auf dem Altmarkt. Also da muss man sagen, das war ziemlich weit vorn, was Aufstiegspartys betrifft. Also das war schon krachend. Aber du hast Dresden eben doch anders erlebt. Ich sag mal, Abstieg damals zweite Bundesliga, das ist glaube ich nicht das, was man sich so als erstes Fußballererlebnis vorstellt.
Nein, da habe ich auch immer wirklich noch ganz genaue Erinnerungen daran, weil das einfach so ein wie so ein schwarzer Fleck in der Laufbahn ist. Und ich würde auf jeden Fall einen Aufstieg eintauschen, um das nicht mitgemacht haben zu müssen, diesen Abstieg, weil das ist sowas nagt immer an dir. Ne? Du denkst immer wieder in schlechten Phasen auch mal an sowas, weil dir natürlich dann schon mal der Worst Case passiert ist. Und das war eine Stimmung, die ja. Kann ich gar nicht so beschreiben. Wie gesagt, ich weiß noch genau, dass ich Doping hatte nach dem Spiel. Und Benny Kirsten und ich waren da, glaube ich, und wir haben das ja gar nicht gecheckt so richtig. Ne? Das war wie so noch, wir haben sogar teilweise irgendwie Witze gemacht. Das war, ich weiß das ganz genau noch, aber irgendwann dann nochmal eine Stunde später in der Kabine, da haben wir dann noch hinten beim Zeugwart bei Mike gesessen und haben wirklich gesagt, ey, ich weiß nicht. Wir sind wirklich abgestiegen. Also wir konnten es gar nicht glauben so richtig. Das war ganz unwirklich. Draußen war natürlich riesen Tohuwabohu mit den ganzen Fans, die natürlich extrem sauer waren. Auch weil wir halt die Mannschaft hatte eigentlich die locker die Qualität in der Liga zu bleiben. Also man hat ja auch
aber
gesehen
es war keine
die
Mannschaft.
Leute. Ne? Genau, es war keine Mannschaft. Also von den Einzelspielern her war wirklich gut. Und waren auch, alle Spieler haben danach mindestens weiter zweite Liga gespielt, glaube ich.
Ja,
da sind wenige, die den Sprung dann in die dritte Liga mitgehen mussten. Und ja, das hat eigentlich gezeigt, dass die Fans dann auch am Ende zu Recht sauer waren, weil wir es dann einfach in der Mannschaft nicht hingekriegt haben. Und das ist ja eigentlich noch schlimmer so, ne? Wenn die Mannschaft nicht die Qualität hat, dann ist das immer noch leichter zu ertragen, als wenn sie gehabt hat und das nicht abrufen konnte. Das ist immer schwierig.
Das unterscheidet eben auch diese Abstiegsmannschaft von 2014, von der, die jetzt in diesem vergangenen Sommer abgestiegen ist. Ich glaube, da war die Qualität dann doch nochmal eine andere mit der Mannschaft, mit der du abgestiegen bist. Und dann hieß es ja, kein Vertrag mehr und du musstest dir ja einen neuen Verein suchen. Das war sicherlich auch kein einfacher Sommer für dich oder standen da die Vereine Schlange?
Nee, also erstmal war für mich relativ klar, ich möchte bei Dresden bleiben. Ne? Das war, also das hatte ich für mich selbst so gesagt, weil ich dachte, okay, das hat sich so schlecht angefühlt, das willst du irgendwie wieder gut machen, ne? Da willst du irgendwie wieder ein Teil davon sein, der das bereinigen kann. Das war so mein erster Gedanke. Und das hat sich dann aber ein bisschen schwierig gestaltet, weil natürlich, ja, der Verein dann versucht hat, natürlich diese Altlasten, möchte ich sagen, so viel wie möglich auszumerzen. Also da wurden wirklich nicht viele Leute behalten. Da hat man schon versucht, einen relativ klaren Schnitt zu machen und so dieses Klima, was in der Mannschaft war, irgendwie völlig zu bereinigen. Das habe ich auch total verstanden. Und wir waren da auch wirklich, das war so ein ewiges Hin und Her mit Ralf. Und ich weiß noch, ich habe dann Ralf irgendwann gesagt, Ralf, ja, also ich würde es wirklich gern machen. Ne? Ich habe da die Hosen runtergelassen und habe gesagt, hey, klar, ich weiß, ich muss verzichten und das ist auch okay. Und ja, da gab es ja dann auch ein ewiges Hin und Her. Und ja, irgendwann kam dann natürlich dann auch Bielefeld, weil Norbert Meyer hatte mich dann ein paar Mal gesehen und haben telefoniert. Und das war dann echt auch so eine Sache, wo ich dachte, na klar, meine Frau kommt natürlich da aus der Gegend. Und das war dann ein schöner Gedanke einfach. Auch da wieder in die Gegend, Ostwestfalen-Mentalität, wusste ich natürlich, was mich erwartet, wusste ich, dass ich mich damit identifizieren kann. Und ja, dann hat Dresden einfach auch ewig gebraucht und ich glaube, selbst wenn ich noch gewartet hätte, wäre es dann am Ende nicht geworden. Ich glaube, man hat mich dann immer so ein bisschen versucht, warm zu halten, was auch okay ist. Also man hat halt versucht, einen anderen zu kriegen wahrscheinlich und weiß nicht, ob es dann am Ende geklappt hätte, aber so lange wollte ich dann am Ende dann nicht warten. Irgendwann, wenn das Training losgeht, wollte ich dann schon mittrainieren und ja, dementsprechend war es dann, glaube ich, auch im Nachhinein okay so. Also das hat mich dann schon geärgert ein bisschen trotzdem so, dass ich nicht rangelassen oder dass sie mich nicht rangelassen haben, das wieder wettzumachen, weil das hat echt in mir genagt. Aber im Nachhinein jetzt, so wie es gelaufen ist, war es dann, glaube ich, für beide okay.
Bielefeld vor allem natürlich auch aufgestiegen, aber da auch die Pokalgeschichten, die ihr da geschrieben habt, bis ins Halbfinale vorgedrungen.
Ja, das Jahr war vielleicht so das Schönste in meiner ganzen Karriere. Karriere sage ich gar nicht so gern, Laufbahn. Karrieren haben andere. Das war wirklich, da wurden wir getragen von so einer Euphorie, was ich gar nicht so richtig gut beschreiben kann, aber das war einfach sensationell, so wie der Spirit in der Mannschaft war und wie wir immer daran geglaubt haben, auch diese Mannschaften wirklich immer ausschalten zu können und wie wir dann in der Liga immer besser waren und dann irgendwann relativ weit vorweg marschiert sind und uns dann der Fluch des DFB-Pokal-Weiterkommens hat uns halt immer wieder so getroffen, dass wir nach den Pokalspielen immer wieder in der Liga verloren haben und deswegen ist unser Vorsprung dann geschmolzen und wir konnten halt nicht diesen großen Vorsprung mit ins Ziel nehmen, sondern mussten am Ende sogar noch zittern. Das war halt dann ein bisschen bitter, aber gut, am Ende hat beides sehr gut funktioniert, also von daher war es schon okay, aber es war dann halt auch eine Kraftfrage, ne? Immer wieder Verlängerung, immer wieder ein Elferschießen und dann 3 Tage später gleich wieder Liga. Und das hat man uns dann schon immer angemerkt. Also Leute, die sich mit Wetten auskennen, die haben wahrscheinlich hätten gut Geld verdienen können, indem sie nach DFB-Pokalspielen gegen uns gesetzt haben.
Definitiv. Ich weiß noch, ihr habt doch nach dem DFB-Pokal-Halbfinale, müsste es gewesen sein, habt ihr dann in Dresden gespielt, habt ihr auch verloren. Genau. Das weiß ich noch. Norbert Meyer gehört natürlich zu dieser Wahnsinnssaison, der nicht überall so ankam, in Düsseldorf dann auch, also da hat er auch hervorragende Arbeit geleistet, aber er kam ja nicht überall so an, wie er zum Beispiel in Bielefeld oder Düsseldorf angekommen ist. Was hat Norbert Meyer so besonders gemacht und so ausgezeichnet?
Norbert Meyer hat in unserer Aufstiegstruppe von damals also immer noch regelrechten Kultstatus, möchte ich sagen. Ne? Ja. Also Nobby ist immer noch so, dass wir sagen, ey, wie der uns damals geführt hat, das war einfach beispiellos. Also ich meine, hätte es nicht besser machen können einfach. Er wusste immer, was zu machen war mit uns. Er wusste genau, ey, jetzt muss ich sie streicheln, jetzt muss ich dann richtig Feuer geben. Und ich hatte es schon ein paar Mal gesagt, aber Norbert Meyer war für mich immer jemand, der war wirklich auch richtig hart, ne? Der konnte dich in der Spielauswertung, wenn du schlecht gespielt hast, hat er dich wirklich nicht geschont. Da gab es richtig, richtig Feuer, ne? Also da warst du so klein mit Hut am Ende. Mhm. Aber du wusstest einfach, beim nächsten Training nach dem freien Tag ist es wieder völlig auf Null gestellt. Also da gibt's keinen irgendwie, Mann, du hast jetzt schlecht gespielt, jetzt bin ich eine Woche sauer auf dich. Das gab's nie. Der hat das immer super geschafft, das zu verkörpern, dass es wieder bei Null losgeht und dass das einfach aus ihm raus musste und er musste das auch sagen und danach war es wieder okay und das war einfach so eine Chemie und ich glaube, er sieht es selbst wahrscheinlich auch als relativ großen Fehler an, damals uns dann verlassen zu haben für Darmstadt, weil ich glaube, das hätte eine echt lange Geschichte werden können, weil wir als Mannschaft, wir haben so zusammengehalten und wir haben uns auch so eingesetzt für den Trainer und er für uns und das ist so eins der größten Was-wäre-wenn-Ereignisse, wenn wir da zusammengeblieben wären auf längere Zeit, weil das hat einfach gepasst. Das würde echt interessant für mich sein, was wir da hätten erreichen können.
Ja, Bielefeld jetzt mit auch keinem schlechten Trainer aufgestiegen, dem es auch zu wünschen war, dass er im betagteren Fußballlehrer-Dasein den Sprung nochmal in die Bundesliga geschafft hat. Also das ist einer der wenigen Momente, wo ich mich 2020 wirklich sehr, sehr herzlich gefreut habe für Uwe Neuhaus, weil ja sonst das Sportjahr 2020 kein einfaches war, aber dem war das absolut zu gönnen, dieser Aufstieg. Du hast eine erfolgreiche Zeit in Bielefeld erlebt. Auch da sind ja auch Freundschaften entstanden. Also wenn ich mich zum Beispiel an den Kollegen Klose erinnere, der ja auch mal Teil des Rasengeflüsters in einer kurzen Episode war. Und es ist ja nicht nur Klose, es sind ja viele andere, wo dort wirklich auch Freundschaften entstanden sind. Also da hat es nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz gepasst.
Ja, also da gibt es noch so viele Freundschaften möglich. Also wenn ich Paderborn schon hervorgehoben habe, dann muss ich das jetzt nochmal auf eine ganz andere Stufe stellen, weil da einfach, ja, wir wissen einfach irgendwie alles voneinander und wir können uns jetzt wieder treffen abends zu einem schönen Bierchen oder so, wenn es erlaubt wäre. Mhm. Und wir würden einfach einen überragenden Abend haben und das würde jeder wissen davor und wir waren auf einer Wellenlänge komplett. Wir haben uns auch mal gefetzt oder so, aber wir waren immer auf einer Wellenlänge. Das war halt wirklich ein besonderer Vibe, den wir da irgendwie in der Mannschaft hatten. Und ja, viele von denen sind immer noch extrem gute Kumpels, mit denen wir wirklich regelmäßigen Kontakt haben. Und wir beobachten uns auch gegenseitig immer wieder, was der andere macht, und schreiben uns. Und das ist einfach schön. Sowas vergisst man nie. Und ja, ich habe mich natürlich in dem Sinne genauso für die Jungs gefreut, dass die aufgestiegen sind, aber die konnten eben dieses Erstliga-Erlebnis auch nicht so feiern, wie es eigentlich sein würde, und die Alm brennt auch nicht so, wie sie brennen würde, wenn sie voll wäre, jedes Bundesligaspiel, was halt so wäre. Und das ist einfach, da blutet mir das Herz. Ich hoffe einfach, dass es schaffen, drin zu bleiben, und dass wir vielleicht nächstes Jahr irgendwie eine Möglichkeit finden, das Stadion wieder ein bisschen zu füllen, weil man sieht ja jetzt selbst, manchmal ist man schon mit 2000 Zuschauern zufrieden, weil sich das irgendwie so, weil das einfach so einen Unterschied schon macht.
Hast du ja bei Liverpool jetzt gesehen, wo die neulich mal 2000 Zuschauer, wo Jürgen Klopp gesagt hat, es wird ein Abend sein, den er nie vergessen wird. Also 2000 Zuschauer an der Anfield Road, da hättest du vor einem Jahr noch gesagt, was, ein unvergesslicher Abend, was ist da denn passiert? Und jetzt ist es halt so, das zeigt eben, wie dieses Jahr uns alle auch ein bisschen verändert hat. Und wie wir kleine Dinge der Normalität schon wieder zu schätzen wissen und vielleicht dann irgendwann noch mehr zu schätzen wissen. Hoffentlich. Von Bielefeld ging es dann zum Schlusspunkt deiner Karriere, über den wir auch schon ein bisschen geredet haben. Würzburg, bist du in Würzburg jetzt richtig heimisch geworden?
Ja, also total, muss ich echt sagen. Also so wie wir uns als Familie jetzt eingerichtet haben und wie wir uns wohlfühlen, das ist wirklich, das hätte ich nicht für möglich gehalten, als ich hier vor 3,5 Jahren hergekommen bin. Ich glaube, meine Frau hat es auch nicht für möglich gehalten, dass uns das mal so gefallen wird und dass wir uns hier mit den Gegebenheiten so gut identifizieren können und die Leute hier so ins Herz schließen können. Klar, wenn du natürlich Erfolg hast, geht alles ein bisschen leichter. Da siehst du auch alles durch eine rosa-rotere Brille quasi. Aber trotzdem, also uns gefällt es ja einfach. Das ist einfach, wer hier noch nicht war, der weiß auch nicht, dass Würzburg so eine schöne Stadt ist, weil man eben damit nicht so viel verbindet, außer, keine Ahnung, Dirk Nowitzki vielleicht, wenn man sich ein bisschen auskennt. Aber sonst weiß eigentlich nie jemand, mit dem ich spreche, ey, wie ist Würzburg eigentlich? Ne? So, wenn ich jetzt neue Spieler zum Beispiel,
wie ist Würzburg,
wenn ich denen das mal zeige, ja, schön, eigentlich richtig schön, wirklich. Also eine richtig gemütliche Stadt, eine malerische Stadt mit der Festung über Main, der durchs Zentrum läuft, und also man kann sich hier einfach extrem wohlfühlen. Auch Leute, die aus größeren Städten kommen, sagen, ey, das ist einfach eine coole Stadt, und dementsprechend fühlen wir uns wirklich, und das sagen wir auch nicht nur immer so, sondern fühlen uns echt wohl. Den Kindern geht es richtig gut hier, toi toi toi, und ist einfach schön.
Sehr schön. Aber du hast die Fronten jetzt gewechselt, bist jetzt Vorstand Sport. Kannst du ein bisschen den Rollenwechsel beschreiben? Mensch, ich stelle mir das, und ich habe es selbst jetzt auch erlebt, stelle es mir nicht einfach vor. Vor 6 Monaten hat man mit den Jungs noch in der Kabine gesessen, gefeiert. Jetzt ist man quasi Vorgesetzter und muss mit denen auch über Vertragsdetails sprechen.
Ja, ich meine, dafür gibt es ja immer noch Berater, ne? Aber klar, man muss natürlich Gespräche führen.
Ja, das, aber du teilst ja über den Berater auch dem Spieler irgendwas mit.
Ja, klar. Also das ist schwierig auf jeden Fall. Und es gibt da auch keine Schablone für, wie man das macht, ne? Also das ist ein bisschen Intuition, und das ist sicherlich auch irgendwann mal so, dass die Jungs dann sagen, ey, so kennen wir dich nicht, aber es ist halt so, ne? Du bist dann nicht mehr der Spieler, du bist dann nicht mehr der Kumpel, du bist dann nicht mehr der Kapitän irgendwie, sondern du bist dann eben ein Vereinsvertreter quasi, der die Interessen des Vereins nach außen hin vertritt und natürlich dann auch mit Taten und Worten. Und das ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die wirklich nichts, rein gar nichts zu tun hat mit der Verantwortung, die du als Spieler hast. Ne? Das ist was ganz anderes, und ich lerne jeden Tag so viele schöne neue Sachen, aber natürlich auch sehr komplizierte Sachen, die man natürlich davor, wo man sich gar nicht als Spieler reindenken kann, weil man die ganzen Hintergrundinfos gar nicht hat, und die natürlich auch zu beachten sind, schwierig sind. Und ja, es macht riesigen Spaß. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht gern zur Arbeit gehe, aber es ist natürlich allein von der Belastung her was ganz anderes als Spieler.
Was ist denn der größte Unterschied? Also ich kann mir vorstellen, als Fußballer ist dein Tag ja durchgetaktet. Du weißt, okay, da zum Training, da dies, da die Besprechung, Samstagspiel und es ist alles durchgetaktet. Jetzt als Sportteammanager, als Vorstandssport, da warten natürlich jeden Tag auch neue Überraschungen und kein Tag ist wie der andere.
Ja, es gibt, meine Frau fragt mich oft, wann kommst du heute? Und dann, ich kann es einfach oft auch nicht sagen, ne? Manche Tage, wo ich denke, ey, heute wird es schön ruhig werden, die entpuppen sich als Horrortage, wo du quasi 12, 13, 14 Stunden auf Arbeit bist und zweimal aufs Handy guckst und schon merkst, oh, sind schon 10 Stunden vergangen, bist schon seit 10 Stunden auf Arbeit. Und wo man es vorher einfach nicht so sehen kann und ja, es gibt wirklich wenige Tage, wo ich jetzt sage, ey, heute war ein richtig entspannter Tag. Also das weiß ich nicht, ob ich da vielleicht auch andere Vorstellungen hatte oder so, aber es sind schon immer sehr, sehr anspruchsvolle Tage und harte Tage, weil du eben so viele Sachen, also ich bin für so viele Sachen verantwortlich, für Leute verantwortlich, für Bereiche vom Verein und da will ich eben auch allen gerecht werden und das ist natürlich, ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst, einen extrem hohen und ja, das ist teilweise nicht leicht.
Menschen und du bist ja auch gleich ins kalte Wasser geschmissen worden. Also hast ja jetzt nicht irgendwie mal geguckt und hospitiert, sondern es ging eigentlich quasi relativ schnell ins kalte Wasser.
Genau, also ich bin natürlich schon davor ein bisschen mitgelaufen, ne, habe natürlich Abläufe kennengelernt. Es ist halt wichtig zu wissen, was passiert, wenn. Ne? Und ja, wurde da schon so gut es geht drauf vorbereitet. Aber klar, nachher die Praxis, eigene Entscheidungen treffen, schnell handeln manchmal, aber manchmal auch zu wissen, ey, nee, da muss man jetzt nicht schnell handeln, da muss man erstmal gut überlegen, bevor man was Schnelles macht. Das ist eben dann so die Kunst, die man natürlich auch mit der Zeit erst mit Erfahrung dazu bekommt. Aber ja, ich habe viele Leute, an die ich mich wenden kann und wo ich immer wieder nachfragen kann. Das ist ganz wichtig für mich auch, weil du kannst eben, ne, wenn du fragen kannst und gute Antworten kriegst, dann gibt dir das auch eine Sicherheit, ne, dass du weißt, du kannst immer nachfragen. Und das mache ich natürlich auch, aber ich muss natürlich auch teilweise eigene Erfahrungen machen, weil das einfach wichtig für die Entwicklung ist. Ne? Du kannst nicht durchgeleitet werden, sondern du musst einfach auch deine eigenen Fehler machen, um dann auch daraus lernen zu können.
Was ist der größte Unterschied zu deinem beruflichen Dasein jetzt? Oder was ist die größte Herausforderung?
Alles unter einen Hut zu bringen. Ne? Es gibt so viele Sparten, die ich zu bedienen habe jetzt. Nicht nur die Mannschaft natürlich, sondern auch die Medien. Das sind natürlich große Teams, die man da immer wieder hat und wo man auch immer wieder zusammensitzt. Die Ärzte, die Physiotherapeuten, die Greenkeeper, ne, das NLZ, mit dem man eng zusammenarbeitet. Das sind natürlich Sparten, wo man auch immer wieder in stetigem Austausch sein kann, Konzepte arbeiten muss, wie man Abläufe verbessert und wie man vielleicht schneller zu Erfolgserlebnissen kommen kann. Und das sind halt ganz, ganz viele Sachen. Und ich will natürlich, so gut es geht, auch immer allen das Gefühl geben, hey, der interessiert sich sehr für unsere Sparte und der will hier auch wirklich vorankommen und der will das voranbringen. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch und ja, dem versuche ich da irgendwie gerecht zu werden.
Zurück nochmal zu deiner Karriere, die jetzt im Sommer 2020 zu Ende gegangen ist. Bist du mit dir komplett im Reinen oder sagst du irgendwas?
Nee, ich bin wirklich komplett im Reinen, weil erstens habe ich immer alle meine Verträge erfüllt. Das empfinde ich als großes Privileg und auch so ein bisschen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich jetzt nie irgendjemandem gesagt habe, ey, ich muss jetzt hier weg und ich will unbedingt und kann ich bitte wechseln oder kann ich bitte irgendwie auflösen oder irgendwie sowas. Das finde ich schon gut, das finde ich schon auch nicht mehr so häufig, das gibt's gar nicht mehr so häufig. Ne? Und ich hatte auch nicht zu viele Vereine, glaube ich. Da gibt's ja Leute, die hatten mehr Vereine, als man Zähne im Mund hat. Ne? Also das gibt's ja auch, sowas finde ich immer, ja. Da denke ich schon, ey, das ist eine Kontinuität.
Ja, genau. An einer Hand. Also das ist für eine Fußballkarriere von 16 Jahren doch wirklich schon beeindruckend. Ausland, ist das so eine Sache, wo du gesagt hast, na, weil ich kenne dich ja, du bist ja jemand, der nur auch gerne immer mal außerhalb von Deutschland unterwegs war.
Gab es da mal die Möglichkeit? Also es gab nicht so wirklich erst am Ende jetzt, kurz vor Würzburg, hatte ich mit Amerika geliebäugelt, da wollte ich wirklich gern, aber da war ich dann schon trotzdem 31, das war dann ein bisschen später, hat die MLS dann schon selbst gesehen, ey, das macht gar keinen Sinn, immer nur die ganzen Alten aus Europa zu holen, sondern warum holen wir nicht mal ein paar Jüngere, das war dann schon ein bisschen zu spät, Und ja, dann, als ich in Würzburg unterschrieben habe, hätte ich nochmal nach Spanien gehen können. Das war dann ein Tag später, wo ich dann dachte, oh, okay, schade, hätte ich mal noch einen Tag gewartet, hätte ich zumindest die Option gehabt, mich irgendwie zu entscheiden. Das wäre sicherlich auch für Sprachkenntnisse und so und für uns als Familie auch nochmal eine Erfahrung gewesen. Aber mit dem Wissen, wie es jetzt gelaufen ist, weine ich da jetzt ja nicht großartig hinterher. Also das ist schon okay.
Die Nachspielzeit.
Ein paar Fragen habe ich noch zur Karriere. Was hing denn in deinem Spind für ein Foto?
In meinem Spind? Mhm. Für ein Foto? Ja, jetzt in Würzburg haben wir nicht mal so richtige Spins. Das war wirklich so ein bisschen, das natürlich hat einen eigenen Charakter. Mhm. Da hing jetzt kein Foto. In Bielefeld, weiß ich noch, hingen immer so Malle-Fotos aus, wo wir mit den Jungs nach der Saison auf Malle waren. Da hingen dann so vom Megapark irgendwelche Fotos, okay, die dann irgendein Mensch da geknipst hat und die du dann mitgekriegt hast. Okay. So eine Fotos hingen da, ja, die waren cool.
Hast du dir ein T-Shirt eigentlich immer mal gekauft für ein großes Getränk? Gab's da im Megapark auch immer mal ein T-Shirt, oder?
Oh, an viele Abende kann ich mich zum Glück nicht mehr erinnern, die auf Malle waren, aber ich glaube, mittlerweile verkleidet man sich ja fast schon, ne? Wenn ich jetzt mal sehe, wenn die Jungs manchmal noch auf Malle sind, die nehmen ja ganze Verkleidungen damit hin und und zelebrieren das. Damals war es halt einfach, ich bin meistens, glaube ich, mit so einem NBA-Shirt sogar zum Strand gegangen, glaube ich, immer, weil ne, luftig und entspannt zu tragen und kein Sonnenbrand, aber trotzdem oder kein extremen Sonnenbrand. Das war halt immer so, aber so ein
NBA-Shirt, ja, bestimmt. Shirt nach dem Verein, wo gerade der große Meister LeBron James.
Ja, nee, das stimmt. Ja, es gibt Fotos von allen. Ich glaube, mit Curry bin ich mal gegangen und mit Carmelo Anthony bin ich auch mal gegangen. Ich glaube, damals bin ich noch gar nicht mit James da gegangen. Aber, naja,
nee, okay.
Das war ein wilder Mix.
Weil wir gerade so nah an Getränken waren, kennt deine Assistentin bei den Würzburger Kickers schon deinen Lieblingstee? Also weiß die, was sie ihrem Chef da zu servieren hat, wenn der mal früh nicht so gute Laune hat? Kaffee ist es ja nicht, weil du trinkst ja keinen Kaffee.
Nee, aber ich trinke jetzt mehr Kaffee leider. Es ist leider so.
Wahnsinn.
Schlecht.
Okay. Schlecht.
Das nervt mich auch.
Aber, du wirst zum richtigen Workaholic.
Ich bin gerade dabei, mein Büro ein bisschen zu verschönern. Bisher hatte ich wirklich überhaupt keine Zeit und das war jetzt auch nicht so, dass ich da großen Wert drauf gelegt habe. Aber meine Frau sagt da natürlich immer wieder, ey, du musst das hier ein bisschen schöner machen, ne? Das ist nicht so einladend, dein Büro gerade noch. Und da hat sie recht. Und jetzt habe ich mir so eine Teemaschine bestellt, wo ich dann wirklich auch hoffentlich wieder mehr Tee trinke. Weil das
eine Teemaschine? Ein Samovar also oder was ist das?
Das ist so eine Art, wie so ein Automat, wie so ein Kaffeeautomat, bloß eben für Tee. Ne? Du kannst ja, wenn du grünen Tee machst, nicht so heiß, nicht jetzt 120 Grad, sondern vielleicht 80 Grad oder so, da kannst du das so ein bisschen einstellen. Mhm. Aber im Endeffekt kommt da trotzdem nur Wasser raus.
Okay. Vom Elfmeterrasen haben wir ja schon gehört, dass der am Schlafzimmer hängt. Welche Pokale stehen denn sonst noch so im Hause Schuppan?
Gar keine, ehrlich gesagt.
Echt?
Was stehen Pokale hier in der Wohnung, Schatz? Nee, ne? Nee, eine Medaille vom Bielefelder Meisterjahr.
Okay.
Die gibt's noch, aber die hängt jetzt auch nicht irgendwo. Nee, so richtig. Also außer dieser Elfer-Punkt hängt jetzt aus dem Fußball jetzt nicht so wirklich. Also wenn man jetzt nicht wüsste, dass ich Fußballer bin und hier in die Wohnung komme, könnte man jetzt nicht unbedingt sagen, hier, ja, vielleicht, ja. Hm. Irgendwie sowas.
Was war denn der beste Spieler, gegen den du jemals gespielt hast?
Boah, das ist echt schwierig. Das ist schwierig. Also wir wurden ja im DFB-Pokal-Halbfinale von Wolfsburg wirklich verprügelt damals, ne? Also wo alle gedacht haben, oh, gegen Wolfsburg, das können sie vielleicht auch noch schaffen. Mhm. Aber wenn ich mir die Mannschaft von damals mal angucke, De Bruyne,
ne?
Virinha, ja, und wer hat da noch, der hat eine super Mannschaft, Bas Dost vorne, Luis Gustavo auch noch, glaube ich, Naldo. War das Jahr? Nee, Naldo war da, glaube ich, nicht da, aber es war jedenfalls eine unglaublich gute Mannschaft. Also da war De Bruyne schon jemand, ich habe gegen Caligiuri gespielt, glaube ich, der jetzt bei Augsburg ist. Also das war schon eine Top-Mannschaft, aber so in dem Jahr, ich glaube, es war mit Dynamo Mario Götze einfach da in dem Dortmunder Pokalspiel, was wir hatten, wo dann so unschöne Ausschreitungen dann waren. Aber da war Mario Götze so in dem Modus, wo du dachtest, okay, das gegen den kannst du einfach gar nichts machen. Also der läuft einfach an dir vorbei und du stehst wie ein Zinnsoldat und läuft einfach durch Slalomstangen durch. Ich glaube, das war schon so ein Spieler, wo ich dachte, okay, das ist was ganz anderes als das, was du machst. Also du versuchst mit dem Ball da ein bisschen was zu machen, aber der ist mit dem Ball verheiratet einfach und der kann alles, was du kannst, bloß noch 5 Klassen besser. Und da habe ich schon gedacht, okay, also ja, das gibt schon einen Grund, warum der ein bisschen mehr Geld verdient als du.
Ich glaube, der hat damals auch getroffen gegen Dresden. Der und Lewandowski, oder?
Genau, der und Lewandowski kann ja sein. Ja,
gegen Lewandowski hast du auch gespielt, gegen den Weltfußballer. Wahnsinn, ja. Schuppi.
Ja.
Stark. Also,
ja, das war ein schönes Erlebnis.
Ja. Selbst dein bestes Spiel?
Auch schwierig. Ich glaube, in den DFB-Pokalspielen mit Bielefeld habe ich schon echt gute Spiele gemacht damals. Gegen Bremen war gut, gegen Gladbach war gut. Ah, das waren schon Spiele, wo... Ja, mit Würzburg war es dann anders. Mit Würzburg hatte ich auch gefühlt Spiele, wo ich dachte, okay, so hättest du früher nie spielen können. Da hast du einfach eine Abgeklärtheit gehabt, die du früher nicht hattest. Aber das war natürlich dann nochmal in den Pokalspielen nochmal ein anderes Level auch nachher. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das so die Pokalspiele waren, wo ich da bin ich echt teilweise über mich hinausgewachsen.
Dein schönster Erfolg?
Ja, war jetzt schon das Ende, glaube ich. Wenn man es, vielleicht auch, weil es jetzt am nächsten dran ist noch. Ne? Aber die anderen Sachen waren auch alle wunderschön. Auch der Aufstieg mit Cottbus, das werde ich auch niemals vergessen, als so junger Kerl in die erste Liga aufzusteigen. Das konnte ich damals auch überhaupt nicht begreifen, wie das Jahr an mir vorbeigegangen ist. Aber jetzt natürlich am Ende, ja, weil ich dann diese Gefühlsausbrüche, das mit deinen Kindern nochmal und mit deiner Familie und das mit denen dann nochmal so genießen zu können, das war auch nochmal was ganz anderes, als jetzt nur sich alleine zu freuen oder so. Das war halt schon außergewöhnlich dann.
Du hast im Rasenfunk damals gesagt, als junger Kerl feiert und jubelt man anders als dann, ja, als erfahrener Spieler. Wer hat dir das bei Cottbus, hat dir doch damals auch jemand gesagt, Mensch, du musst ganz anders genießen. Aber als junger Mensch genießt man das ja dann auch ganz anders, so ein Triumph. Da denkt man, okay, ich spiele hier sowieso bald noch die Sterne vom Himmel. Und da saugt man den Moment vielleicht nicht so ein, oder?
Ja, das war Baumi, damals, genau. Weil ich gedacht hatte, ey, der spinnt doch, sag mal, wir sind gerade aufgestiegen und der freut sich gar nicht, der sitzt da und raucht eine Zigarre und da dachte ich, weiß ich noch genau heute, wie ich dachte, ja, okay, der geht als Erster nach Hause heute, also ganz sicher. Aber ja, jetzt konnte ich dann auch, ich bin dann mit meiner Frau zum Beispiel einfach mal während der Feierlichkeiten einfach mal eine Runde auf dem Rasen spazieren gegangen zum Beispiel. Da hätten wahrscheinlich die jungen Spieler wahrscheinlich auch gedacht, also der hat's ja nicht alle, der Typ, ne? Was macht denn jetzt für ein Mist? Wir saufen hier und hauen uns die Hucke voll und der geht jetzt eine Runde spazieren mit seiner Frau auf dem Rasen. Aber das ist einfach so diese Momente aufsaugen, ne? Kurz realisieren, ey, was ist heute wirklich passiert? Das machst du halt als junger Kerl dann einfach nicht in dem Moment. Und als Älterer, ja, da weißt du halt schon, was noch auf dich zukommt, dass es noch ein ewig langer Abend wird. Da kann es auch nicht verkehrt sein, mal 10 Minuten durchzuatmen. Also das weißt du dann halt schon.
Was war denn die schlimmste Niederlage?
Ja, schon mit Dynamo, glaube ich, gegen Bielefeld das Spiel. Das war schon schlimm. Also das war halt ganz unwirklich, das vorm Spiel schon, da wusste keiner im Bus, weiß nicht, wer sich erinnern kann, dann so Spalier der Fans und das war aber eine ganz aggressive Grundstimmung, also da wusste ich gar nicht, da wusste keiner im Bus, ey, ist das jetzt motivierend oder ist das...
Es sollte das motivierend jetzt sein.
Ich glaube,
im Nachgang sollte es wirklich motivierend sein und sie wollten wirklich die Stadt nochmal so richtig in Anführungszeichen anzünden und sagen, okay, wir schaffen es irgendwie, wir müssen jetzt nochmal so den Teamgeist heraufbeschwören und wir wollen euch auch quasi so das Feuer mit in den Bus geben. So, also,
ja,
so
das hab, war, also
aber
klar.
Du hast ja mehrfach auch erzählt und mir sagen es auch andere, es ist, wenn man dann drin sitzt, ein ganz anderes Gefühl gewesen.
Ja, vor allen Dingen, weil es dann so, also die waren dann auch so, einige haben dann irgendwas gegen die Scheiben geschmissen und so und du weißt dann halt natürlich nicht, okay, was soll das jetzt wirklich motivierend sein oder, nee, nicht Angst nicht, aber es war eben so ein, es war kein klares Gefühl von, ey, das ist jetzt eine krasse Motivation, so, also man wusste, man hat in alle Gesichter gesehen und alle waren sich so ein bisschen unsicher, wollen die jetzt nur mehr Druck aufbauen oder wollen sie uns jetzt pushen und ja, das Spiel war ja dann auch dementsprechend, also verrückt hoch 10 dann mit diesem schnellen 2-2, was wir dann auf einmal gemacht haben, aus dem Nichts,
wir waren ja irgendwie
auch mausetot bis dahin. Dann machst du dieses 2-2 und Chris dann eigentlich völlig auch mausetot. Wir waren ja auch dann körperlich völlig am Ende, ja. Am Ende vom Spiel. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in der 83. oder so raus. Und also das hat sich angefühlt wie zwei Spiele hintereinander. Also das war ganz, das hat uns gelähmt, dieser Druck, den wir uns auch selbst gemacht haben und der dann auch von außen kam. Das hat uns wie gelähmt, wirklich. Das war ganz, ein ganz komisches Spiel und ja, das war dann auf jeden Fall die bitterste Niederlage. Also ich würde es auch fast mit Abstand sagen.
Das schönste Stadion, in dem du gespielt hast?
Dortmund.
Ja?
Ja. Mit Abstand auch.
Pokalspiel damals mit Dresden. Ja. Dein schönstes Tor?
Schönstes Tor.
Der Elfmeter zuletzt gegen Halle.
Schön im Sinne von, also das ist was Schönes. Ich hab
schon mal gesagt, dass du so viele schöne Tore in deiner Karriere jetzt nicht geschossen hast.
Habe ich nicht gemacht, ne. Dann würde ich fast sagen, das Schönste war mit Bielefeld, der Freistoß gegen St. Pauli. Das war echt kein schlechtes Tor, so ein Innenpfosten rein. Das war wahrscheinlich so, wenn man es wirklich seriös betrachtet, das schönste Tor von allen.
Welche Mannschaft war denn die stärkste, in der du je selbst gespielt hast?
Das ist schwierig. Ja, ich denke schon. Ich würde sogar sagen, die Drittligamannschaft war wirklich die stärkste, weil wir hatten eigentlich alles, was wir brauchten, um Erfolg zu haben, auch gegen gute Mannschaften wie jetzt Bremen, Gladbach und so. Wir hatten gewisse Erfahrung. Wir hatten aber auch, viele waren in ihrer Blüte der Zeit quasi und wir waren keine junge Mannschaft, das überhaupt nicht, aber wir waren halt alle so auf dem Höhepunkt unseres körperlichen Schaffens vor allen Dingen und auch so mental. Wir waren alle so zwischen 25 und 30 irgendwie. Das war halt wirklich ein guter Mix. Und wir hatten das Gefühl, dass wir echt viele Mannschaften schlagen konnten, außer eben Wolfsburg dann an dem Tag leider nicht.
Ich glaube, der ein oder andere weiß es, der Kicker in der zweiten und in der dritten Liga ist weniger mit dem Flieger unterwegs, sondern mehr mit dem Bus, mit dem Mannschaftsbus. Und du hast viele Kilometer und viele Stunden in Mannschaftsbussen verbracht. Gab es eine Busfahrt, eine Mannschaftsbusfahrt, an die du dich ganz besonders erinnerst? Vielleicht die schönste Mannschaftsbusfahrt?
Also Busfahrten sind wirklich so eine Sache, die streiche ich wirklich aus meinem Gedanken, weil das einfach, da habe ich wirklich, ich weiß nicht, wenn das mal jemand zusammenzählen würde, wie viele Stunden ich im Bus gehangen habe, das ist schönste Fahrt. Nee, da fällt mir jetzt wirklich auch keine ein, wo ich jetzt so sage, die sticht heraus. Na klar, wenn du jetzt auswärts aufgestiegen bist, mit Dynamo sind wir aber geflogen.
Ihr seid zurückgeflogen von Osnabrück.
Mit Paderborn sind wir in Osnabrück auch aufgestiegen. Das war aber nur eine ganz kurze Fahrt. Das war auch nicht so wirklich einprägsam. Nee, also so jetzt mit Würzburg, die Rückfahrten von den Spielen waren immer ganz cool, wegen der Musik halt. Also teilweise cool, teilweise auch nervig, weil ich nicht telefonieren konnte. Und jetzt bin ich ja zum Beispiel jemand, der Busfahrten extrem ablehnt. Also ich fahre ja immer mit dem Auto und niemals fahre ich mit dem Bus mit, weil ich dachte, okay, also du bist genug Bus in deinem Leben gefahren. Also da fahre ich auf jeden Fall immer mit dem Auto, da kann ich auch ein bisschen arbeiten, kann ich ein paar Telefonate machen. Das vermeide ich tunlichst, also da werde ich nicht mit dem Bus mitfahren.
Dass du ein Reiseexperte bist, das haben wir im Rasengeflüster auch immer mitbekommen. Was war denn das beste Hotel, in dem du als, jetzt nicht Privatperson, da gab es sicherlich auch das eine oder andere in dem einen oder anderen Land, aber das beste Hotel, wo du als Fußballer unterwegs warst, sicherlich irgendein Trainingslager, oder?
Ja, das war mit Cottbus, glaube ich, in Dubai, als wir im Trainingslager waren. Damals war das Portemonnaie noch sehr groß bei Cottbus, was Trainingslager
aufhalten. Hat die Sparkasse anging. Gezahlt.
Da hat der Klaus Starbach, da gab es ja das den Waschmaschinenskandal, dass das in der Waschmaschine da irgendwie vorgeholt hat. Also wir waren ja damals wirklich in Dubai und das war mein erstes Trainingslager im Profibereich. Okay. Also das war natürlich echt einprägsam und das waren für mich damals war das ein absolutes Sensationshotel. Ne? Da gab es Essen, ich habe gegessen, bis mir aus den Ohren rauskam. Kannte das natürlich damals auch nicht, ne? Ja, das war schon so richtig, in Dubai gibt's ja, wer da schon mal war, da gibt's eigentlich fast nur gute Hotels, ne, aber das war dann ganz, ganz neu und das waren so Villen für die Spieler und ich war mit Daniel Frahn zusammen, ich weiß es noch, im Zimmer und das war wirklich, wir dachten, wir sind hier, das war wie ein kleines Haus für uns fast schon und also das war schon sehr, sehr einprägsam zum Start der Karriere.
Wahnsinn. Und hast du eigentlich früher selbst Manager-Spiele gespielt und dich dabei selbst aufgestellt?
Nee, habe ich wirklich nie gemacht und es kam mir auch nie in den Sinn, auch mit FIFA oder so, ich war nie der
FIFA-Spieler. Und auch so Kicker-Manager-Spiel und so auch nicht selbst gemacht?
Wirklich, wirklich so gut wie nie, also das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Entweder haben wir Karten, bei Dynamo haben wir echt viel Karten gespielt, was ich auch vermisse. Das war echt eine coole Sache. Immer mit Florian Jungwirth, Robert Koch und wer war noch der vierte? Mike Kegel hat öfter mal mitgespielt. Wer war noch? Lars Jungnickel, genau. Nee, wir vier. Meine Frau muss wieder helfen. Mann. Mike Kegel hat gar nicht mitgespielt. Jungwirth, Koch, Jungnickel, Schuppan. Mhm. Wir haben immer Skat gespielt. Und das waren coole Fahrten, muss ich sagen.
Dass das deine Frau besser weiß als du, das ist auch interessant.
Ja, das ist ein Wahnsinn, wirklich. Aber ist mir gerade echt. Einige Sachen besser als ich.
Sehr schön, hoffentlich nicht alles. Ich glaube, wir haben eine schöne Rundfahrt gemacht über die Karriere von dir, Sebastian. Wie gesagt, viel, viel Glück für die Karriere jetzt als quasi Fußballmanager, ja, Vorstand Sport heißt öffentlich als Titel, aber als der jetzt die Dinge zu ordnen hat. Wir werden in der Abschlussfolge sicherlich auch ein bisschen über die Würzburger Kickers, über die schwierige Situation sprechen. Auch euch hat natürlich Corona jetzt mitgespielt, gerade in den letzten Wochen des Jahres. Das soll dann Teil der letzten Folge des gemeinsamen Rasengeflüsters von mir und Sebastian sein. Esel nennt sich immer zuerst von Sebastian und mir sein. Also, gleich sind wir soweit und bringen euch die letzte Folge. Bis dahin, ciao.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.